Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Aaron Marian Glock. Der junge Sportjournalist moderiert und kommentiert verschiedene Sportarten und erzählt in der Folge, wie er zu all dem gekommen ist und welche Sportarten er alles betreut. Dabei kommen wir auch auf Vorbilder in der Branche zu sprechen. Seid gespannt, welche Namen dabei alle fallen. Außerdem reißen wir die GOAT-Debatte im Basketball an. Das und noch viel mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, die Folge mit Aaron Marian Glock habe ich im April 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Aaron, herzlich willkommen im Sportsfreunde-Podcast. Freut mich mega, dass du hier dabei bist, dass das geklappt hat. Ja, herzlich willkommen.
Hi Mirko, danke. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf.
Die Freude ist ganz meinerseits. Du bist Sportkommentator für verschiedene Sportarten. Also wenn ich es richtig gelesen habe, dann Fußball, Basketball und Eishockey, richtig?
Ja, sehr gut beobachtet. Genau, Handball mache ich auch noch, Moderation seit neuestem als Hallensprecher. Das kam jetzt auch noch ins Portfolio dazu. Also ja, bin ja in ganz vielen Sportarten unterwegs und begeister mich da auch.
Sehr nice, sehr nice. Wie ist denn das dazu gekommen, dass du diesen beruflichen Weg eingeschlagen hast?
Das war schon, seit ich ein kleines Kind bin, so seit der 5. Klasse mein Traumberuf, Sportjournalist, Moderator, Kommentator zu werden. Da hatte ich große Vorbilder im Fernsehen, so habe zum Beispiel zum ersten Mal Matthias Obtenhövel bei Schlag den Raab gesehen und dachte mir, boah, was eine coole, lockere Moderation, mega sympathisch, mega eloquent, da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, genauso beim Sport, die Kommentatoren, die Moderatoren, das hat mich immer begeistert, mitgerissen, so Leute mit einer Energie wie Frank Buschmann zum Beispiel oder Tom Bartels, die so viel Liebe zum Sport haben. Und ja, da habe ich mir gedacht, boah, das ist so toll, da dabei zu sein. Ich habe auch schnell gemerkt, dass ich gerne ein Teil von dem ganzen Zirkus wäre, aber meine sportlichen Fähigkeiten sowas von nicht ausreichend sind, weil ich ein absoluter Grobmotoriker bin. Deswegen dachte ich, auf diesem Weg mit den Leuten sprechen und die Begeisterung ans Publikum weitergeben.
Das kommt mir sehr bekannt vor. Also das ist, ich habe auch relativ früh, ich glaube, im Endeffekt war das schon in den ersten 3 Jahren meines Schuljahres so, dass wenn du meine Lehrerin von damals heute fragen würdest, würde sie garantiert sagen, der hat damals schon gesagt, er will Sportjournalist werden. Aber ich glaube, am Ende war es, glaube ich, erst mit 12, wo ich dann gesagt habe, ja doch, den Weg will ich gehen. Im Gegensatz zu dir bin ich jetzt noch nicht zu Ende gegangen oder noch nicht in der Nähe von dem. Aber ich habe auch meine Sportkommentator und Moderator-Vorbilder immer gehabt und Frank Buschmann, Obtenhövel sind auch bei mir solche. Ja. Und ich hatte auch schon die Ehre, im Rahmen dieses Podcasts mit dem ein oder anderen Vorbild eine Folge aufzunehmen. Marco Hagemann, Jonas Friedrich. Das ist mega cool, ja. Ja, wirklich.
Total schön, ja. Also auch ein Daniel Haug oder ein Flo von Stackelberg. Ich weiß nicht, ob die dann schon erschienen sind, wenn die Folge rauskommt oder ob das dann Spoiler ist. Dann kannst du ja nochmal rausschneiden. Das sind auf jeden Fall zwei, die mich jetzt hier in meinem kleinen Stuttgarter Kommentatoren-Beginner-Kosmos sehr viel weiterbringen, mit denen ich mich da viel austauschen kann. Also ist auch schön, so im Kleinen so Leute zu haben, die die gleiche Leidenschaft haben, mit denen du dich dann da austauschen kannst.
Absolut. Ja, nein, also du spoilerst da gar nichts. Man kann ja der Community, den Hörerinnen und Hörern sagen, da genau, das sind zwei Namen, die kommen noch irgendwann. Wir sagen noch nicht wann, weil ich selber auch noch nicht weiß. Aber mit denen habe ich auch eine Folge aufgenommen. Mega sympathische Leute. Grüße geht raus an euch beiden.
Auch von mir.
Und mega cool. Und da merkt man, dass der berufliche, die Branche, keine Nachwuchsschwierigkeiten hat. Sagen wir es mal so.
Nee, den Eindruck habe ich auch nicht. Und ich finde es vor allem schön, dass ich merke, dass mit den Leuten, die da jung sind, neu reinkommen, dass da viel miteinander ist. Dass Leute, die dann schon ein bisschen länger dabei sind, wie jetzt Flo oder Daniel, dann den Jüngeren auch gerne was weitergeben. Und ja, das finde ich einfach einen schönen Kreislauf. Und ich möchte den auch so beibehalten, dass ich das dann auch mal Jüngeren geben kann.
Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Das ist das Schöne dran, ja. Du hast die Vorbilder schon genannt. Das sind ja in erster Linie jetzt, gut, Frank Buschmann hat auch Basketball lange gemacht. Und Obtnöbel ist Sportschau, aber eben auch Schlag den Star gewesen und so weiter. Und The Masked Singer, wow, aber ist nochmal was anderes, aber ist für mich auch ein Favorite Show. Gibt es auch in den anderen Sportarten, die du betreust und betreut hast, so Element krasse Kommentatoren, die du als Vorbild benennen würdest?
Also beim Eishockey habe ich auf jeden Fall in Basti Schwele ein ganz großes Vorbild, den ich da einen ganz großen finde. Ich meine, wie lange kommentiert er schon gemeinsam mit Rick Goldmann da die WMs Jahr für Jahr und auch die DEL, da ist er ja auch schon ewig am Start. Und bei dem diese Leidenschaft, die er immer hat bei jedem Spiel, das finde ich schon sehr krass. Und halt auch einfach im Duo mit Rick Goldmann, da kommt für mich im Eishockey nichts vorbei.
Und Handball, wo du jetzt gesagt hast, bist du jetzt quasi auch ganz frisch drin?
Genau, ja. Also beim Handball ist Flo Schmieso natürlich.
Ich wollte gerade sagen, wenn du den Namen nicht sagst,
dann immer da vorbeikommen, ne?
Ja, den Nitti, Flo Schmieso. Nicht nur im Fußball mega, den ich nicht nur im Fußballkommentator mega cool finde und sagen muss, ich werde die Konferenzen bei Sky auch wegen ihm vermissen. Das Format an sich, aber das auf der Zone wird es ähnlich oder auf eigene Art und Weise auch cool werden. Fußballkonferenzen dann. Aber ich finde das schon auch witzig, wie sich die Sportkommentatoren untereinander ab und zu so anteasern und ein bisschen foppen. Also vor allem Buschmann und Schmieso, die ja eine Podcast-Vergangenheit gemeinsam haben, ne? Da hat man schon gemerkt, die beiden, die kennen sich gut, die boxen sich gerne.
Ja, die Überleitungen sind schon ein Highlight bei der Konferenz auch, ne? Weil das die Kommentatoren einfach so als Spiel sehen, da kreativ zum nächsten Spiel rüberzukommen. Und ja, da entstehen oft lockere, tolle, spontane Sachen.
Ja, definitiv. Was war denn bei dir bisher in deiner jungen Kommentatoren-Geschichte so bisher das größte, schönste Highlight, das du in Erinnerung hast?
Das war also eins meiner ersten Spiele, das erste, was ich für mich so zähle, Fußball, das ich live kommentiert habe, das war in meinem Volontariat und das war das U20-Länderspiel von Deutschland gegen Polen in Unterhaching war das, vor das Stadion, das hat von der Kulisse richtig was hergemacht und das war für mich zum einen so besonders, weil das einfach der Start war und zum anderen hatte ich da so einen krassen Moment, der sich so heftig eingebrannt hat, dass ich den nie vergessen werde. Und das war, als dann die deutsche Nationalhymne lief vor dem Spiel. Und da kannst du ja als Kommentator dann, oder sollst du ja sogar kurz mal die Klappe halten, Mikrofon ausmachen und einfach die Hymne wirken lassen. Und das habe ich so genossen, als ich dann einfach da saß und kurz so realisiert habe, krass, jetzt ist hier Länderspiel und jetzt kommt hier die Nationalhymne. Und gleich kommentiere ich das, wie verrückt ist das denn? Also, das war für mich bislang wirklich das größte Highlight.
Das kann ich mir vorstellen. Da kann ich mich mit reinfühlen sozusagen. Ich glaube, das wäre mir ähnlich gegangen, so, okay, sitze ich jetzt wirklich gerade hier und es läuft die Nationalhymne und ich kommentiere jetzt gleich hier U20 Deutschland Polen und ist das jetzt wirklich so? Muss mich kurz kneifen. Doch, ich sitze wirklich hier.
Das war echt verrückt. Davor auch auf der Zugfahrt da hinauf mit Hannes Wolf telefoniert, wo ich mir auch so verrückt telefoniert mit Hannes Wolf, seinem so krassen, renommierten, tollen Trainer. Und der sich da auch echt Zeit genommen hat, mir da nochmal was mit an die Hand zu geben für das Spiel. Das war ja wirklich was ganz Besonderes.
Mega cool, ja. Und gab es das Gegenteil davon auch schon, dass du einen Moment hast, in einem Spielmoment oder etwas, was du einen Fehler, den du gemacht hast oder etwas, was du gesagt hast, dann quasi gesagt hast, oh, hätte ich das mal lieber nicht so gesagt oder so?
Mit Sicherheit. Ich überlege, was so das Größte ist, weil ich schaue mir viele Spiele, die ich kommentiere, nochmal im Nachhinein an, um dann genau solche Sachen festzustellen, das nochmal zu reflektieren, weil ich es vielleicht in dem Moment dann noch gar nicht so merke. da fällt mir in Sachen Moderation auf jeden Fall was ein, als ich zum ersten Mal, wo ich Stadionsprecher war beim Fußball bei meinem Heimatverein FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der 5. Liga. Also war für mich als Schüler einfach cool, ein bisschen Mikrofonerfahrung sammeln da vor 300 bis 700 Leuten bei den Heimspielen. Und da bei meinem ersten Spiel, da habe ich wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. So, dass, da habe ich den falschen Spielstand gesagt. Dann habe ich so den größten Rivalen vom Gegner als das Team, gegen das wir gerade spielen, genannt. So, also wirklich, die Fans, die waren da echt außer sich. Und da haben da wütend an die Sprecherkabine geklopft.
Oh Gott.
Ja, ich denke, das war einfach so dieser Aufregung des allerersten Auftritts geschuldet. Naja, danach wollten sie mich trotzdem weiterhaben und ich war da 6 Jahre lang während meiner Schulzeit und ja, konnte da viel Erfahrung sammeln und hoffentlich bin ich jetzt so sicher oder bin ich mir auch sicher, dass ich das jetzt bin, dass mir das nicht wieder passiert.
Ja, das gehört, glaube ich, dazu, eine Nervosität beim ersten Mal und ein paar Böcke, die man sich im Nachhinein erinnert, wo man denkt, ach du heilige Maria, aber das ist, glaube ich, gehört dazu, oder?
Voll.
Sag mal, ich habe mich bei dir Nachnamen mal kurz gefragt. Du bist nicht verwandt und verschwägert mit Timo Glock, oder?
Nein, bin ich nicht. Nee, leider nicht. Das fände ich natürlich total cool, wenn der mich da in seiner Formel-1-Zeit mal da zu dem Rennen eingeladen hätte. Aber wir sind leider nicht verwandt.
Wäre das auch eine Sportart, die du mal gerne kommentatorenmäßig betreuen würdest wollen?
Sag niemals nie. Aber da müsste ich mich schon da sehr sicher fühlen. Und ich bin jetzt nicht so der Rennsport-Enthusiast. Ich schaue das wirklich selten. Und ich war jetzt einmal kürzlich für einen Fernsehdreh beim Motocross. Und da habe ich mich echt schwer getan, dann so in diesem Rennen zu erkennen, wo sind jetzt wirklich die brenzlichen Stellen, die ganzen Sachen, die du als Kommentator eben analysieren musst. Wer ist da jetzt vorne, hinten? Wo ist es? Wie, warum, knapp? Worum geht es da jetzt? Also da das alles einzuordnen und dann, klar, in der Formel 1 kommen auch einige technischen Details dazu, warum die jetzt im Boxenstopp welche Reifen drauf machen und ob das jetzt clever ist oder nicht, da bin ich viel zu wenig drin und ich glaube, das wird schon eine ganze Zeit brauchen, da reinzukommen, dass ich das mit gutem Gewissen kommentieren könnte, weil, also ich meine, irgendwie so halbe Sachen in der Sportart, in der ich nicht wirklich drin bin, das... Da tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen. Das merken die Fans sehr schnell.
Ja, das glaube ich auch, ja. Ja. Ich sehe da hinter dir ein großes Bildplakat hängen von einer der größten, wenn nicht der größten Basketballlegende, die Deutschland je hatte. Dirk Nowitzki. Das heißt, du bist auch ein großer Nowitzki-Fan.
Ja, auf jeden Fall. Also die Geschichte dahinter ist, dass der Cousin von meiner Mom im Kino arbeitet und es gab ja diesen Nowitzki-Film, Der perfekte Wurf. Und im Kino, da kriegen die natürlich so Riesenplakate und da hat er mir dann eins organisiert und mitgebracht und seitdem schmückt das mein Zimmer. Also war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, boah, ich will unbedingt Nowitzki in meinem Zimmer hängen haben, aber dadurch ist es entstanden und dadurch, dass ich die Sportart Basketball sehr liebe, passt das natürlich auch perfekt hier rein. Und was du jetzt nicht siehst, guck mal, hier hinter mir ist auch noch Jordan. Der hängt da auch noch.
Das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Das ist gut, das war jetzt Intuition. Basketball. Schmidt-Sommerfeld und Frank Buschmann haben sich in ihrem gemeinsamen Podcast mal eine Zeit lang darüber unterhalten, wer ist der GOAT im Basketball und sie hatten nicht die gleiche Meinung. Wie siehst du das?
Boah, da möchte ich mich wirklich nicht festlegen, weil die Erfolge von LeBron und von Michael Jordan, also das sind die einzigen, denke ich, die da wirklich
absolut, das waren die beiden, ja,
gezogen werden können, worüber die sich sicher auch gestritten haben.
Ja.
Das ist wirklich bei beiden so unfassbar und da würde ich sagen, bin ich nicht tief genug drin, vor allem in der Vergangenheit von Michael Jordan. Ich meine, da bin ich einfach zu jung für, um das wirklich mitverfolgt zu haben. Ich kenne das halt auch nur aus Dokus. Ich denke, insofern kann ich das nicht objektiv beurteilen und dann ist es für mich wohl eher LeBron, weil ich den halt einfach schon öfter gesehen habe.
Ich glaube, das war auch das Hauptargument von Schmidt-Sommerfeld, aber auch als das poppende Argument von Buschmann quasi. Ja, du hast ja Michael Jordan noch gar nie durch dein junges Alter gar nicht live gesehen. Ich habe ihn das und das und das und dies und jenes und ich war mal drüben und so. Und das hat Schmiso auch eingesehen. Deswegen hat er, glaube ich, gesagt, ja, für mich ist es einfach meine Generation, ist LeBron, für deine Generation ist es Michael Jordan. Das ist, glaube ich, schon, kann man so sagen, ne?
Das ist ja, ich glaube auch, so wird das sein, dass es einfach so eine Generationenfrage ist. Wann du mit Basketball groß geworden bist, wer halt in dieser Zeit dann einfach der herausragende Spieler war.
Ja, das, also ähnlich gibt's ja, kann man das ja wahrscheinlich irgendwann auf den deutschen Basketball projizieren und sagen, ja, für die allermeisten, die vor 19, die keine Generation Y sind, ist es Dirk Nowitzki und alles, was danach kommt, wird vielleicht, who knows, einer wie Dennis Schröder oder einer von den anderen irgendwann sein.
Ja, wahrscheinlich. Da bin ich noch in der Generation Nowitzki.
Ja, me too. Ich auch. So alt bin ich schon. Gerade letzte Woche.
Schon was miterlebt.
Gerade letzte Woche wieder älter geworden. Immer dasselbe. Jedes Jahr wird man älter. Ja. Was für ein Jahrgang bist du denn?
Ich bin Jahrgang 98. Also jetzt 26, wäre dieses Jahr 27.
Ja, das ist schon. Ich glaube, für uns ist es. Ich bin Jahrgang 92, aber für uns beide ist es, glaube ich, schon eher Nowitzki, ja. Ja, definitiv. Gibt es da auch im Eishockey gibt es ja, fällt mir als allererstes oft auch durch meine Generation Wayne Gretzky ein, aber da gibt es so diese Diskussionen, wie in anderen Sportlern gibt es nicht, ne? Wo man sagt, da betteln sich, debattieren sich Leute, wer jetzt der GOAT ist. Ich glaube, es ist immer Gretzky, oder?
Ja, also würde mir jetzt nichts anderes einfallen, wer da Konkurrenz macht, wo das gerade diskutiert wird. Also, ja.
Und beim Fußball gibt es ja CR7 oder Messi mittlerweile, ne? Wo stehst du da?
Das ist da die ewige Diskussion. Sympathien waren bei mir immer eher bei Messi.
Geht mir ähnlich. Aber man findet Argumente für beide.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der unglaubliche Ehrgeiz von Ronaldo, wie er dafür arbeitet, wie er Teams mitreißen kann, das ist schon richtig krass. Und das in dem Alter auch noch, also.
Ist ja jetzt 40 oder so und spielt immer noch. Also zwar vielleicht nicht mehr auf den allerhöchsten professionellen Liganiveau, aber trotzdem, mach das mal mit 40 erstmal, ne? Wenn du nicht Torwart bist. Ja,
Und der Wechsel dann weg von Real, der kam ja auch erst recht spät.
Ja.
Das war auch wirklich sehr lange.
Ja, definitiv, das ist so. Und es macht er, glaube ich, immer weiter und immer weiter. Also dann hört der wohl auf. Man weiß es nicht.
Das ist, mal sehen, 50, ob er leider auf dem Platz steht. Bei dem, boah, das ist so eine Maschine. Ich glaube, der altert einfach anders als ihr normalen Menschen.
Ich habe das, glaube ich, auch irgendwie, und da bin ich ein bisschen neidisch, auch ein bisschen, aber ist ja egal. Aber ich habe gehört, gerüchteweise immer wieder gehört, auch gelesen, er wolle unbedingt so lange spielen, dass er mit seinem ältesten Sohn zusammen mal noch ein Probispiel machen kann. Ne? Irgendwie soll ich was. Gerüchteweise gehört.
Dann macht er den LeBron. Ja. Da ist es ja auch so, dass er jetzt mit seinem Junior da auf dem Parkett steht.
Ja. Ist so, ja. Das ist schon. Ist natürlich, wenn du das hinkriegst, ist es cool, ne? Ja?
Das ist schon krass.
Ja. Was war denn so dein allererstes Kommentatorenerlebnis, in welcher Sportart war das?
Das war im Eishockey.
Mhm.
Da habe ich als erstes angefangen. Das war so mit 18 ungefähr. War bei den Bietigheim Steelers, der Verein bei mir in meiner Heimatstadt, der von der zweiten über die erste bis zur jetzt leider dritten Liga schon alles mitgemacht hat. Und da die Übertragung über den Streaming-Anbieter, der da die Rechte an der zweiten Liga hatte, da bin ich als erstes eingestiegen. Und ja, dadurch kommentiere ich am längsten im Eishockey.
Mega, mega. Und was ist das, was im Eishockey dich so fasziniert? Ist es die Schnelligkeit? Ist es der Wechsel von den Spielern, also dieses immer schnelle Wechseln, ist es vielleicht auch die Körperlichkeit, die ab und zu ein bisschen zu extrem kommt, oder was ist es?
Ich würde schon sagen, die Schnelligkeit. Es passiert einfach unglaublich viel in sehr kurzer Zeit und das macht es immer auf aufregend, da zuzuschauen. Das ist auch so von der Anzahl der Tore, finde ich es gut so. Ein bisschen mehr als im Fußball. Mhm. Nicht ganz so viele wie im Basketball dann an Punkten da zustande kommen. Oder bei weitem nicht so viel. Da kommen wirklich oft sehr, sehr spannende Spiele zustande. Und es ist einfach, finde ich, extrem ästhetisch. So dieses Eiselement bringt halt richtig was rein. Und mir macht selber auch Schlittschuhfahren richtig Bock. Ich habe auch in der Schule hobbymäßig Eishockey gespielt. Wir hatten da eine Schul-AG, wo ich dann einmal in der Woche da selbst auch
nice
schon auf dem Eis stand. Und das macht einfach so riesig Spaß und ist total beeindruckend, natürlich den Cracks da zuzuschauen, wie sich da bewegen. Schon ganz großes Kino.
Ja, hier in der Schweiz, wo ich lebe, ist Eishockey auch eine ganz große Nummer. Jetzt sind sie gerade im Finale, in den letzten Spielen und der ZSC, der Zürcher Club, der ist kurz vor der Meisterschaft. Toi, toi, toi. Mal sehen, wie es ausgeht. Aber
ist das dein Team?
Was soll ich sagen? Nein. obwohl ich hier in Zürich groß geworden bin oder in Umgebung. Ich hatte lange, also wirklich Fan war ich nie, ich war Sympathisant von ich würde mal sagen, einer der größten Rivalen von Zürich, vom ZSC. Einfach weil die, vom HC Davos, einfach weil die auch zwei Spieler hatten, noch klein war und groß geworden bin, die von Ax-Brüder zum Beispiel, oder auch ein Trainer, Arno De Curto, die so lange da waren, die waren so, gefühlt, das war so Christian Streich in Freiburg-Exempel, gefühlt. Die waren einfach immer da, jahrelang, Jahrzehnte. Und das hat mir einfach sehr beeindruckt und imponiert. Aber ich bin nie so richtig warm geworden mit Eishockey, am Schluss, glaube ich, wegen aus einem Grund. Ich habe das Spielgerät einfach zu wenig gesehen, währenddem ich das Spiel im Fernsehen geguckt habe. Und wenn ich einmal, ich war zwei, drei Mal hier vom lokalen Eishockey-Club, der auch Erstliga spielt, in der Nähe, in Rapperswil, auch mal vor Ort mit der Schulklasse und so, da war es nicht viel besser. Ich habe ihn nicht viel öfter gesehen, den Pack, den, ja.
Also ja, ich sehe den im Fernsehen und in der Halle sehr gut. Ich denke, dass das eine ganz große Gewohnheitssache ist. Also das sagen ja alle, die zum ersten Mal beim Eishockey sind, dass ihnen das schwer fällt, den Puck zu folgen. Ich glaube, dass wenn du da ein paar Mal dabei bleibst und die Augen sich daran gewöhnen und du so ein bisschen einschätzen kannst, wie der wann wohl hinfliegt, dass es dann schon leichter ist. Und das Schwarz hebt sich ja auch gut von dem sehr weißen Eis ab insofern.
Definitiv. Vielleicht ähnlich wie beim Tennis oder Tischtennis irgendwann, wenn du das kommentierst. Ich glaube, ähnlich schwierig dann, das alles mal zu sehen, ne?
Das stimmt wohl. Einmal, da weiß ich auch noch, in einem Live-Kommentar von mir, da war es einmal auch so, wo ich als Kommentator richtig irritiert war, wo der Puck jetzt war, weil das war wirklich so an der Mittellinie vom Anspiel, vom Eröffnungsbully weg. Und dann hat ein Spieler einfach draufgehalten und wurde so geblockt, dass der Puck so in so eine Eierbewegung durch die Luft geflogen ist und dann hat er sich so perfekt gesenkt, dass er hinter dem Rücken vom Torwart ins Tor gegangen ist. Das war wirklich das verrückteste Tor, was ich jemals gesehen habe.
Alter.
Das konnte ich gar nicht fassen. Hoch!
Da war das
Tor. Konnte das passieren? Und unsere Kamera ist natürlich auch gar nicht hinterhergekommen. Also es war auch in der Zeit total schwer aufzulösen. Gibt es dann doch mal so kleine Momente, wo dann völlig verrückte Sachen passieren, wo dann auch mir mal der Puck aus den Augen flutscht.
Ja, das ist ja oft, jetzt kann ganz schnell plötzlich irgendeine Ablenkung geben und dann fliegt er sonst irgendwo rein und denkst so, wie genau ist der jetzt reingeflogen? Fußball-Pendant, da fällt mir einerseits dieses legendäre Tor von Jörg Stiel ein, als er bei Gladbach noch gespielt hat und das Ding, der Ball erst am Pfosten und dann ihm am Rücken oder am Kopf und dann rein ist, wo er sehr, sehr, sehr unglücklich aussah. Sehr, sehr unglücklich. Oder auch
Kaktor.
Genau. Oder auch das, ich glaube, mit das legendärste Gegentor, das ein Bundesliga-Torhüter je gekriegt hat in den letzten 30 Jahren. Tomislav Biblica. Sie, glaube ich, sehen noch viele vor sich, wie er den da mit dem Kopf irgendwie klären wollte und dann gekriegt hat. Ne?
Ja, manchmal gibt es schon so Eier. Also bei mir immer präsent hier wird der VfB Stuttgart, ist ja das Fußballteam jetzt bei mir in der Gegend, wo Ron-Robert Zieler dieses Tor kassiert, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war sogar von dem Einwurf weg, dass der Spieler, Feldspieler zu ihm werfen will und er will mit oder sollte mit dem Fuß annehmen, war die Idee, aber er hat sich da gerade noch seine Stuhl gebunden.
Scheiße. Bad timing.
Da ist der Ball da auch so ganz unglücklich ins Tor. Das gibt immer wieder so Eier. Und da fühle ich auch besonders mit, weil Torwart auch immer meine Position war oder jetzt bei meinen Hobbykicks auch immer noch ist. Ja. Also ja, da leide ich dann immer auch ein bisschen.
Ja, das geht mir ähnlich. Bei meinen Hobbykicks bin ich mit Freunden ein Spaßturnier gespielt, aber so hat es irgendwann hieß es dann, geh du mal ins Tor vorne, triffst du keinen, gar nichts. Und das blieb dann auch so. Ich bin dann auch gerne im Tor geblieben. Aber entsprechend fehlt man dann mit den Profis, wenn sie erfolgt, dann auch entsprechend mit. Ja.
Ja, voll. Das war bei mir auch ganz ähnlich, dass ich völlig talentfrei mit dem Fuß am Ball war. Deswegen bin ich ins Tor gegangen und das hat dann gut funktioniert, weil ich furchtlos war, gute Reflexe habe und mir dann auch das Stellungsspiel angeeignet habe. Aber auch als Torwart musst du ja einigermaßen kicken können.
Ja, sozusagen ein
existierender Torwart. Ja.
Genau.
Und daran ist dann bei mir gescheitert, weil das mit dem einigermaßen kicken können, das gab es so wirklich.
Ah, ja, das könnte man auch über mich sagen, glaube ich. Wenn du meinen besten Kumpel fragst, der mich dann auch gesagt, der mir auch nahegelegt hat, bleib mal im Tor, es ist deine Position. Draußen ist nicht so deins, du rennst nicht so gerne, Tworns gibt es nicht. Die Pässe als Mittelfeldspieler bringst du auch nicht an, Mann, bleib mal in der Kiste. Aber ja, das Mitspielen, schwierig.
Also bei mir ist wirklich die Grobmotorik. Ja. Das Rennen, das kann ich auch ganz gut. Wenn ich dann auf dem Feld bin, dann gleiche ich immer viel dadurch aus, dass ich einfach wie verrückt da hoch und runter sprinte.
Ja.
Und das bringt dann die Mannschaft auch hin und wieder mal weiter.
Ja, als Torwart kann man ja auch, zumindest auf Amateurniveau, Spaßniveau, kannst du auch mal rausrennen und dir den Ball schnappen und sagen, so, das ist meiner. Das habe ich oft gemacht, ne, in dem 16er.
Und auch hin und wieder
mal. Genau. Aber du willst natürlich...
Das geht ja auch mit Spaß, ne? Und manchmal dann so am Ende, wenn du irgendwie hinten liegst, dann gehst du nochmal vor, so...
Jetzt oder nie.
Schon auch.
Jetzt oder nie. Hauptsache, du machst nicht den Oliver Kahn, das Oliver Kahn-Gedächtnistor mit dem Fäusten. Im anderen Schlafhaus.
Das wird da streng geahndet.
Ja. Ganz streng. Gucken dich alle an. Ja. Was hast du denn noch für... Hast du dir eine Art Karriere... Plan, beruflichen Karriereplan mal gemacht oder gesagt, hey, diese Events, diese Sportevents möchtest du mal als Kommentator begleiten oder bist du eher der Typ, der sagt, ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann und ich nehme es so, wie es kommt und habe keine großen Plan quasi dahinter?
Also auf dem Weg an die Ziele, da ist vieles, dass sie so nehmen, wie es kommt und es ist oft so, dass Sachen, die ich forciere, dann nicht funktionieren oder nicht gleich funktionieren und dafür aber auf einmal andere Türen aufgehen, dass ich für Sachen angefragt werde, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. So, ja, ist das immer eine bunte Mischung, aber ja, so als großes, sage ich mal, schwammig formuliertes Endziel, weil ja im Fußball wirklich schwer zu sagen ist, wo liegen... wann, wie, die Rechte, bei welchem Sender, auch im Eishockey, Basketball natürlich genau das Gleiche, ist für mich einfach vor möglichst großem Publikum live zu kommentieren. Und das Ganze würde ich am liebsten so vermischen, wie ein Uschi das macht, dass er ja Kommentar macht, aber auch Moderation und auch Unterhaltungsfernsehen. Also das wäre für mich so wirklich der Traum an Kombination, dass ich das alles gemeinsam machen kann und weil mir alles davon ganz doll Spaß macht.
Als sozusagen zukünftiger Schlag den Star Kommentator der Sendung, das wäre doch mal was.
Das wäre was oder auch wie ein Oppenhövel Mars Singer, weil ich auch ein ganz großer Musikfan bin und das wirklich so neben dem Sport die Sache ist, die mich am meisten begeistert in meinem Leben, so wenn man das da noch reinkriegen könnte. Das wäre schon ziemlich cool.
Ja, ja. Und ich meine, auch einer der, ein ist mittlerweile ehemaliger Sportmoderator, aber auch mit vielen und besonders einer legendären Geschichte, der jetzt auch in der Unterhaltung seit 25 Jahren seine eigene Sendung hat, Günther Jauch, ne? Der ist das natürlich auch so. Stell dir vor.
Ja, das ist ein richtiger Altmeister, das stimmt schon, ja.
Ja, wir haben im Vorgespräch, du hast gerade im Vorgespräch noch erzählt, dass du dich für ein Casting quasi beworben hast. Und da hast du den Wolf Fuß auch erwähnt. Gehört er auch einer zu, ist auch einer der Kategorien, wo du sagst, also das wäre auch so, wenn der kommt und mir das und das erzählt, dann muss ich erstmal genau zuhören, weil eigentlich ist er, boah, erzählt jetzt gerade Wolf Fuß mir das, der große Wolf Christoph Fuß, so einer der größten.
Magenta Sport hatte jetzt öffentlichen Kommentatoren-Casting, da habe ich mitgemacht, da ging es darum, dass man 3 kurze Videos kommentiert, dann da einreicht und ja, dann gibt es ein Bootcamp bei Wolf Christoph Fuß für 4 Glückliche, die sich da durchsetzen, also Daumen drücken, bin sehr gespannt, wird sicher schwer, weil sicher sehr viele Leute da mitmachen und für viele Wolf Christoph Fuß natürlich ein ganz großer ist. Und ja, das wäre für mich natürlich total krass, da mit ihm zu sein. Und da würde ich schon sehr genau aufpassen, weil was er sehr gut macht, finde ich, ist diesen Unterhaltungsaspekt und den emotionalen Aspekt im Fußball reinzubringen. Das manchmal auch mit ganz kleinen Sachen, das einfach durch seine markante Stimme, wenn er dann beim krassen Tor sowas sagt, wie bombastisch. Und dann klingt das so krass und dann kann er das auch erstmal stehen lassen und die Emotionen wirken dann einfach. Das ist bei ihm schon eine ganz große Stärke oder ja, wie er dann auch Analogien von anderen Sachen da reinbringt, hat er auch mal in einem Interview erzählt, dass er statt sich das 100. Spiel in der englischen 2. Liga anzuschauen, dass er dann lieber mal ein Buch liest, was mit Fußball überhaupt nichts zu tun hat, um einfach so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern und andere Sachen auch für sein Storytelling, für seinen Kommentar mit reinzuholen. Das finde ich schon ziemlich cool und ja, das ist was, was ich mir so am ehesten von ihm abschauen würde.
Ja, die, also Buschi Buschmann und er haben ja mit der Glanzparade auch ein sehr erfolgreiches Format, was ich eher im Podcast Format verfolge, aber regelmäßig. Und das heißt ja nicht umsonst Glanzparade. Das hat ja einen Grund. Ich glaube, es war Buschmann, der dieses Glanzparade mal geprägt hat. Ja, also sind natürlich zwei Größen des Kommentatoren-Daseins. Ja, definitiv.
Ja, total. Das da mal hinkommen, das wäre schon ein Traum, ja. Ja, bin auch ein ganz großer Tom Bartels-Fan.
Ja, ja.
Ja, das war einfach der wirklich einfach so extrem nerdig in allem drin ist, über alles Bescheid weiß. Das kommt bei ihm so krass durch.
Mhm.
Vielleicht ein bisschen weniger emotionale, weniger aufgeregte Art hat, aber eine, wo ich so gerne zuhöre, ist richtig tolles. Und hin und wieder bin ich auch, einer meiner Jobs ist, dass ich beim SWR auch als Redakteur hinter den Kulissen mitarbeite. Und da moderiert er auch die Sonntagabends regionale Sportsendung SWR Sport. Und ich war da mal als Redakteur mit dabei. Und das fand ich schon krass, als er dann so reinkam und mit mir geredet hat und ich mir so dachte, boah, diese krasse Stimme, die ist jetzt hier mit mir im Raum. Ich könnte es gar nicht glauben. Also wirklich, das den dann so zu hören und die Stimme ist halt wirklich so geil.
Ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, dass man das, wenn man zum ersten Mal die Person sieht, die man sonst nur gehört hat oder nur die Stimme im Kopf hat, in Erinnerung, dass das noch viel mehr Eindruck hinterlässt, ne?
Ja, total. Das ist schon beeindrucksvoll, wenn du die Person wirklich vor dir steht. Bei Lenny Brinkhoff hatte ich das auch mal, der sich dann aus dem Journalismus erstmal zurückgezogen hat, sich eine Pause gegönnt hat. Als ich den da zum ersten Mal persönlich bei meinem Praktikum vor mir gesehen habe, da war ich auch richtig erschlagen, dachte ich, krass, wie viel Präsenz hat dieser Mann, wenn er in den Raum kommt, wie viel Ausstrahlung. Das ist durchs Fernsehen nicht ganz so intensiv bei mir angekommen, wie das dann da in dem Moment war. Da war ich schon baff.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das einfach eine Aura von diesen Menschen ist, wenn man denen gegenübertritt. Oha, okay, alles klar. Ich bin hier, aber ich bin nicht hier. Der Raum gehört dir.
Ja, das Tolle ist an diesen Menschen, wenn ich jetzt zumindest an die zwei denke, wie schön sie alle auch wirklich mitnehmen. Also, dass die sind wirklich sehr interessiert, richtig gut, merken sich alle Namen von den Leuten, mit denen sie da so beruflich zu tun haben. Und das sind ja wahnsinnig viele und können sich da wirklich an alle erinnern und haben dann alle interessierte Fragen und wissen auch irgendeinen Fakt, den sie mit diesen Menschen verknüpfen. Insofern fällt es mir da sogar mit denen relativ leicht, dann im Gespräch zu sein, weil die da wirklich auch einfach eine sehr einladende Ausstrahlung wiederum haben, was das angeht.
Was mir von den Podcasts, die ich jetzt bisher aufnehmen durfte hier mit Sportfreunde, mit Kommentatoren besonders geblieben ist als Aussage, ist eine von Marco Hagemann. Der hat gesagt, manchmal muss man auch den Mut haben, die Fresse zu halten, die Klappe zu halten. Ja. Also, sorry Marco, ich weiß nicht, ob du Fresse oder Klappe gesagt hast, aber eins von beiden hast du gesagt. Sei mir nicht böse. Aber ist das so? Und vor allem die zweite Frage wäre, wie schwierig ist das manchmal? Ist das schwieriger, als man denkt?
Ich habe die Folge ja auch gehört. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr ans genaue Wording erinnern, aber ich weiß auch noch, dass er das gesagt hat. Und das war schon was ich mir auch antrainieren musste, ja. Das gerade beim Kommentar mit Bild, ich mache ja viel Online-Streaming, wo dann auch das Bild mit dabei ist, dass es da wirklich wichtig ist, das nicht zu überladen und vor allem auch nicht Dinge zu beschreiben, die eh jeder sieht, sondern dann, wenn dann eine Emotion besonders transportieren, aufgreifen, eine interessante Zusatzinfo liefern, eine Geschichte erzählen oder was analysieren, wer da was besonders gut oder schlecht gemacht hat, bewerten, das sind ja dann die wichtigen Dinge. Und ja, war für mich anfangs auch so ein Aspekt. Und da hatte ich Glück, dass Carsten Linke ist für mich ein Mentor, der bei Eurosport war und bei Sport Digital jetzt ist, der viele junge KommentatorInnen mit an die Hand nimmt und denen da auch intensiv Feedback gibt. Und mit dem durfte ich da intensiv über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten, wirklich 2 Monate, wo wir jede Woche ein Thema des Kommentierens intensiv behandelt haben und wo er mir auch jede Woche zu einem Spiel Feedback gegeben hat. Und da kann ich mich noch genau erinnern, dass ich ihm auch mal ein Spiel geschickt habe und dann war sein Feedback, er hat sich dann immer so ganz genau die Timecodes rausgeschrieben und dann hat er so geschrieben, zwischen 23:40 und 24:50 über eine Minute lang still, sehr gut. Hat er richtig positiv lobend erwähnt. Ja, das ist ihm sehr gut aufgefallen. Also ja, ist wirklich wichtig, dass auch den Mut zu haben. Und gerade am Anfang fühlt sich diese Zeit dann auch noch viel länger für einen selbst an, als sie sich fürs Publikum anfühlt.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Dass man denkt so, Alter, 10 Sekunden, aber das hat jetzt angefühlt wie 10 Minuten. Mal Klappe zu halten.
Voll.
Ja, ja. Marco hat auch gesagt, ich habe ihn dann gefragt, ja, wie das denn ist, weil man ja bei Sky zum Beispiel immer wieder merkt oder sieht, zum Beispiel wenn sie in Bochum sind, dass der Kommentator ganz bewusst am Anfang still ist, weil dieses legendäre Stadionlied erklingt. Und da hat er gesagt, ja, das meine er jetzt nicht unbedingt damit, weil das dann zu oft genommen wird oder gemacht wird und das Spezielle raus dann nicht mehr da ist. Siehst du das auch so, dass man halt jetzt, ja, das nicht regelmäßig machen sollte, immer am gleichen Punkt, sondern nur dann, wenn es wirklich gerade die Situation sich es hergibt und man das ein bisschen selber spüren muss und nicht sagen muss, okay, jetzt rede ich 5 Minuten lang und dann kommt die Stadionhymne und dann rede ich gar nicht mehr.
Na, das ist natürlich ganz viel vom Spiel abhängig und da ist es viel Erfahrungsschatz und da komme ich auch mit jedem Spiel besser rein zu erkennen, wie ich da was dosiere, genauso mit Emotionen. So bei meinen ersten Spielen, da war ich teilweise unnötig laut und aufgeregt bei einem unwichtigen Zweikampf irgendwo da Höhe Mittellinie eben Seiten aus, so, was wirklich nicht wichtig war. Und da dann so reinzukommen, das zu dosieren, auch vielleicht mal nicht beim Tor immer, weil alle Kommentatoren es so machen und man denkt, es gehört so, immer gleich hier loszuschreien oder bei jeder Chance, sondern vielleicht auch mal so überrascht sein, wenn die Ball anfasst, oh, das war knapp, hätte ich nicht erwartet. Kann man auch mal das Publikum mit überraschen. Also ich denke, da ist das Wichtigste, wirklich das Spiel zu fühlen und sich ganz doll darauf einzulassen und sich darauf manchmal von so Sachen zu befreien. Ich mache das so, weil das so sein muss.
Seine eigene Weg, um ein bisschen zu finden, ne? Seine eigene Art, ein bisschen zu finden. Fällt mir auch wieder Frank Busche-Buschmann ein, der, wie ich finde, bei beiden Arten von Spielen, bei spektakulären Spielen, wo irgendwie 4-4, 5-5, 3-4 oder so ausgehen, dass praktisch bei jeder Aktion, die diese Emotionalität braucht oder gerade nötig hat, was hinkriegt, aber im Gegenteil eben auch, wenn es mal so ein im Anführungsstrichen Grottenkick 0-0 ist, das eben aber auch in der entsprechenden Emotion rüberbringt und man dann auch merkt, okay, es ist jetzt nicht, es ist jetzt kein sensationelles Spiel, aber okay.
Ja, da wichtig ist, das Publikum nicht für doof zu verkaufen.
Genau, genau.
Weil, also wirklich, das sind alles Fans mit einer großen Begeisterung und die sehen das, wenn das ein schlechtes Spiel ist und dann brauche ich das da nicht hier unnötig hochzupetern. Manchmal ist da auch ein bisschen Ironie ganz witzig. Da habe ich kürzlich einen Sportschaubericht gesehen, wo der Kommentator dann gesagt hat, hier passt gut auf, weil die Chance, die werdet ihr selten in einem Highlight-Bericht sehen, die haben wir hier nur reingenommen, weil sonst keine waren.
Er hat es dann auch, sie sagen zu Spiel, ne? Das ist dann auch viel sagen zum Spiel. Es gibt ja in der Fußball, vor allem in der Fußballwelt, Geschichte ganz viele ganz legendär gewordene Aussprüche, Zitate, Sätze aufgrund der Situation von Fußballkommentatoren. Also sei es Ricken lupfen jetzt, sei es Kahn die Bayern, sei es Götze, mach ihn Götze, ja, er macht ihn. Was ist hier?
Ende kackt die Ente.
Ja, genau. Nein. Genau, richtig. Ich glaube, so hat er dann am Schluss dann Buschi Buschmann auch sein Buch benannt, glaube ich, ne? Am Ende kackt die Ente.
Ja, das habe ich hier irgendwo rumliegen.
Ich habe das auch vor Jahren auch gelesen, irgendwo habe ich es auch noch. Fand ich sensationell, das Buch. Aber wie auch anders bei Buschi. Gibt es da für dich einen prägnanten, so einen Satz, der dir in Erinnerung bleibt, wo du sagst, boah, der war, also nicht von dir, vielleicht nicht unbedingt von dir selber, aber von einem anderen, der dir in Erinnerung bleibt?
Ich habe da eine Erinnerung, weil ich es oft gesehen habe, im Eishockey-Bereich, wo es jetzt wahrscheinlich nicht so viele Sprüche gibt, die da sich bei vielen eingebrannt haben, war ein entscheidender Penalty bei der deutschen Nationalmannschaft bei einer WM, wo auch Basti Schwede kommentiert hat, den Freddy Tiffels reingemacht hat und dann wirklich aus der Haut fährt, hier Tiffels, und dann weitermacht mit, der ist cooler, der ist härter als dieses Ei da unten. Und das hat sich bei mir eingebrannt.
Sensationell, ja wirklich. Das ist ja wirklich, oh. Aber das passiert dann im Moment, ne? Also das ist, kann ich mir vorstellen, das ist nicht geplant, kann auch gar nicht geplant sein.
Ja.
Marcel Reif hat das auch gesagt hier im Podcast, als ich ihn auf das Kahn die Bayern angesprochen habe, hat er gesagt, das ist ja noch nicht mal ein Satz. Das sind drei Wörter, die noch nicht mal ein Satz sind und trotzdem eingebrannt, genauso wie Ricken lupfen jetzt.
Er macht ihn. Das sind Sachen, die kannst du einfach nicht vorbereiten. Das kommt dann aus dir raus.
Und mir als Bayern-Fan bleibt auch noch in Erinnerung der Ausspruch Robben, jetzt macht er ihn, 2013 im Wembley, Mr. Wembley, für alle Nicht-Bayern-Fans. Genau, also das sind halt schon auch Dinge, die passieren dann im Moment einfach, ne?
Ja, da absolut. Das da in diesen emotionalen Momenten da treiben lassen, leiten lassen. Das ist da, denke ich, wichtig. Ich hatte das kürzlich auch bei einem ganz verrückten Eishockey-Kommentar, wo es 3 Tore in Unterzahl gab, was ja wirklich selten ist, dass eine Mannschaft, die in Unterzahl spielt, mal ein Tor schießt im Eishockey. Einfach 3 in einem Spiel und 2 vom selben Spieler. Da bin ich auch völlig aus der Haut gefahren. Und dann am Ende war dann unentschieden und das Siegtor ist dann 12 Sekunden vor Schluss mit einem perfekten Setplay vom Bulli weggefallen.
Alter.
Also, ja, da hat sich auch einfach von der Emotion mitreißen lassen und dann ja, im Nachhinein so gemerkt, okay, ja, das habe ich da gesagt, das kam daraus. Was? Ja, etwas.
Aber auch genau das ist es ja, was man auch machen soll als Kommentator. Diese Emotion dann in die Wohnzimmer tragen und das dann auch wirklich dann das den Zuschauern mitspüren lassen, ne? Oder miterleben lassen.
Ja, ja, total. Ja.
Hey Aaron, es hat mich mega gefreut. Hat mir mega Spaß gemacht, die Folge mit dir, Sportsfreunde.
Darf ich noch eine Frage an dich stellen?
Ja, selbstverständlich.
Also, im Abmoderieren ist, weil du hast ja das vorhin an mich gestellt und da würde ich mich interessieren. Ich weiß nicht, ob du es schon beim Podcast erzählt hast, aber hast du auch so einen Moment gehabt, wie ich damals als Schüler bei 08 Bietigheim Bissingen, wo mal so gar nichts zusammengelaufen ist, aber dann ging es trotzdem weiter?
Gute Frage. Ich habe leider so die sportkommentatorischen Erlebnisse noch nicht gehabt, aber ich hatte jetzt schon die ein oder anderen Momente jetzt in der Zeit, die ich hier diesen Podcast machen darf und mache, schon auch, wo ich dann gemerkt habe, okay, warte, jetzt hängst du gerade, warte kurz, oder wo ich mich behaspelt habe und es je nach Podcast-Gast ist es natürlich auch eine Herausforderung, entsprechend sich. Also man muss ja sagen, ich gehe eigentlich mehr oder weniger blind und ohne große Vorbereitung in diese Podcast-Geschichten rein. Das Einzige, was ich quasi mache, ist mir die Historie von den Leuten, ob es jetzt Sportler oder was auch immer sind, was sie jetzt aktuell machen. Aber ja, es gab es auch schon, gehört dazu, dass ich dann nur zwischendurch gedacht habe, okay, jetzt hast du komplett deinen Faden verloren, das darf jetzt aber keiner merken. Also was machst du jetzt? Und das geschieht dann innerhalb von Sekunden. Und dann habe ich zum Glück als Vorbereitung da auf die Situation, weil ich gedacht habe, es kann passieren, wird passieren, so ein paar Fragen in der Hinterhand, die ich mir aufgeschrieben habe auf einem Word, die mich dann wiederbringen. Aber eigentlich will ich die nicht nutzen. Eigentlich ist das Ziel, dass wenn mir ein Podcast-Gast etwas erzählt, dass ich mir von den 10 Dinge, die er mir dann in den 3 Minuten erzählt oder verschiedene Dinge, die ich mir 10 Dinge merke und dann nach und nach so, wie früher diese wie hießen die, Dia-Shows, weißt du, rad da einen nach dem nächsten so quasi wieder nach vorne hole. Aber ja, es gab auch schon richtige Spots, wo ich denke, ach du Kacke, meine Güte.
Aufmerksam zuhören und dann entsteht ja meist
genau
spricht das die Basis und ich denke, so ein Notfallzettel schadet auf jeden Fall nicht. Ja. Mir ist da noch eine Sache eingefallen, weil manchmal macht es ja einen dann auch doch stolz, wenn man das wieder einfangen kann. Und ich habe mal die Sportler-Ehrung bei mir in der Heimatstadt in Bietigheim moderiert. Mhm. Und da sollte das Bundesliga-Team im Standardtanz oder Paartanz auftreten. Und dann habe ich die da groß anmoderiert. Die haben mir was zu ihrem Tanz geschrieben. Ich habe die auch vorher schon mal live gesehen, konnte dann von meiner eigenen Erfahrung berichten. Publikum richtig heiß gemacht. Und hier sind sie! Und dann sind die nicht gekommen.
Ach,
dann habe ich so wieder die Bühne geguckt und habe gefragt, ja, was ist denn los? Und sie so, ja, wir finden die nicht. Wie, ihr findet die nicht? Ja, wir suchen die überall, die sind nicht in ihrer Kabine, wir können die gerade nicht finden. Und geht ja die Show weiter, ist ja alles live. Und dann bin ich wieder auf die Bühne und habe gesagt, ja, es ist ja schön, dass alles hier live ist und da gibt es auch mal unvorhersehbare Momente. Jetzt ist gerade nicht so schön, weil wir finden gerade die TänzerInnen nicht.
Ach du Scheiße.
Und ich kann selber so schlecht tanzen, deswegen lerne ich jetzt euch ein bisschen kennen. Und da war meine spontane Idee, mir ein Handmikro zu schnappen, ins Publikum zu gehen und einfach da mit den Leuten ein bisschen zu quatschen, bis sie gefunden sind. Ja. Bin ich hier beim Kanuverein vorbeigefragt. Hey, wie kommt man denn zum Kanufahren? Wie bist du zu der Sport abgekommen? Dann, oh, hier meine Eishockey-Jungs, wie lief bei euch die Saison? Und dann so 5 Minuten wurde an der Bühne gewunken und dann waren sie da. Also manchmal passieren ja auch aus so unvorhergesehenen Dingen dann sogar die witzigsten, unterhaltsamen Sachen.
Definitiv.
Wahrscheinlich sogar die meisten dann von diesem Abend erinnern können.
Ja, ich sage nur, der gebrochene Torpfosten.
Genau, das ist das Stichwort. Da gab es einen Fernsehpreis für.
Ja, absolut verdient, ja.
Oh ja.
Ja, aber ja, ich hab zum Glück noch nicht so die ganz großen Böcke in Erinnerung zumindest, also ich weiß nicht, vielleicht sagt dann irgendwann mal einer, sag mal, bei Folge XY, da hast du dich so komplett verhaspelt, das weißt du nicht mehr, oder wie? Dann kann ich sagen, ja, das habe ich wahrscheinlich verdrängt.
Das ist gut, wenn man das Gedächtnis so hat, dass man dann sich auf die positiven Dinge fokussieren kann.
Genau. Absolut. Ja, aber mega coole Frage, auch fair. Ich finde, soll ja auch so sein. Also ich will ja auch nicht nur wie ein Interviewer hier die ganze Zeit nur Fragen stellen, sondern haut raus, wenn er was mich fragen wollt. Ich bin ein offenes Buch, was das angeht. Und Ja, musste ich mal kurz überlegen, aber definitiv gab es schon die ein oder andere Momente, wo ich dann gedacht habe, ja, das war jetzt nicht so gut.
Ja, weil jetzt durch die Frage hast du auch schon wieder ein bisschen Spontanität-Erfahrung dazu gewonnen, das ist doch schön.
Genau.
Für weitere Fragen kann ich dich dann ja nochmal anrufen.
Ja, genau, hau raus. Gute Idee, genau, mach das. Ja. Hey, Aaron, jetzt habe ich Aaron fast gesagt, weil ein ehemaliger guter Freund von mir Engländer ist und Aaron hieß, deswegen sorry. Aaron, hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir die Aufnahme hier zu machen. Hat mir mega Spaß gemacht, viel gelacht. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht ein bisschen und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, war sehr kurzweilig. Danke dir. Schöne, entspannte Zeit hier heute Abend.
Gell? Ja, das freut mich. Das freut mich. Werde ich machen. Vielen Dank dir. Danke.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.